Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redselig, dem dialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma. Mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Heute sind gleich zwei Expertinnen zu Gast, nämlich Stefanie Schwenzner und Philipp Benz von der Drogenhilfe Köln. Ich freue mich sehr, dass Sie beide oder ihr beide da seid. Auch wenn wir uns nur virtuell sehen heute, aber schön, dass es trotzdem jetzt so geklappt hat.
Ja, schön, dass wir da sein können.
Ja, danke für die Einladung, wir freuen uns.
Ja, wir sprechen ja heute über das Thema Sucht und ich würde vorschlagen, dass ihr euch vielleicht beide einfach zu Beginn mal vorstellt.
Fangen wir gerne an, Stefanie.
Ja, mein Name ist Stefanie Schwenzner, ich bin Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin und schon über 10 Jahre für die Drogenhilfe tätig in verschiedenen Bereichen, habe in der allgemeinen Beratung angefangen, war dann in der Jugendberatung und jetzt seit 3 Jahren in der Fachklinik.
Okay, vielen Dank.
Genau, ich bin Philipp Benz, ich bin fast fertiger systemischer Familientherapeut, arbeite seit knapp 4 Jahren bei der Drogenhilfe Köln, vor allem im Bereich Beratung, habe auch schon Nachsorge gemacht, Gruppen geleitet, bin jetzt vor allem in der Jugendsuchtberatung tätig, damit diverse Substanzen, aber auch im Thema Mediensucht, Medienberatung, genau, und auch als Referent für Suchtprävention tätig bei der Drogenhilfe.
Okay, vielen Dank euch beiden. Schön, dann würde ich vorschlagen, steigen mal inhaltlich in das Thema ein. Dann würde ich gerne zu Beginn einfach mal die Frage stellen, was versteht man denn überhaupt unter einer Sucht? Was ist das?
Wenn man jetzt zu zweit als Experten hier sitzt, dann muss man immer so schauen, wer übernimmt die Frage. Aber ich kann ja mal starten und ergänzt dann, wenn er noch was möchte.
Ja, genau.
Also grundsätzlich muss man ja einfach wissen, dass menschliches Erleben irgendwie Gefühle, Denken, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, all das irgendwie umfasst. Und nicht alles, was davon so was Normales abweicht, ist ja direkt eine Krankheit. Sondern es kommt ja so ein bisschen auch darauf an, wie sehr man sich subjektiv auch so beeinträchtigt fühlt. Und darüber hinaus gibt es aber auch objektive Kriterien und die sind von der Weltgesundheitsorganisation festgelegt worden in der sogenannten ICD-10. Und das ist so ein Klassifikationssystem, sodass man da auch wirklich jetzt nicht so jeder Experte sich eine eigene Meinung bei dem jeweiligen Klienten bildet, sondern dass das schon objektiv ist und vergleichbar ist und auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Und da wird einfach gesagt, dass es 6 Kriterien gibt, die das definieren können und dafür müssen 3 erfüllt sein. Und die Kriterien sind, dass man so ein starkes Verlangen hat, überhaupt eine Droge zu konsumieren. Dann gibt es immer das Phänomen des Kontrollverlustes, dass man dann ja nicht mehr die Menge oder die Gelegenheiten irgendwie selber bestimmen kann. Es gibt eine Toleranzentwicklung, dass man immer mehr verträgt. Dann gibt es körperliche Entzugssymptome, wenn man die Substanz nicht mehr einnimmt. Man vernachlässigt oft andere Interessen und Verpflichtungen zugunsten des Konsums dann. Und der Konsum wird häufig fortgesetzt, obwohl man schon negative Konsequenzen hat. Also das sind die 6 Kriterien. Davon müssen 3 ganz pragmatisch erfüllt sein innerhalb von 1 Monat oder halt im Laufe des vergangenen Jahres.
Genau, und dann haben wir im Prinzip so eine klinische Diagnose, Suchterkrankung von einer bestimmten Substanz, kann aber auch Glücksspiel sein, das jetzt nur so als Beispiel, und dann sagt man ja, da hat jemand die Kriterien für eine Suchterkrankung, so, das ist dann relativ pragmatisch anzuwenden, wie dann auch die Grundlage beispielsweise für die Bewilligung einer Therapie oder so. Ne?
Mhm. Okay.
Genau, für Beratung nicht, ne? Da wären wir dann offener, da muss man diese Kriterien jetzt nicht erfüllen. Mhm. Therapie brauchst du das dann schon, ja.
Okay, ja genau, da kommen wir ja gleich auf jeden Fall auch noch zu eurer Tätigkeit auch bei der Drogenhilfe. Wir sind da eben schon kurz ein bisschen drauf eingegangen, oder du, Philipp, hattest es gerade schon erwähnt. Es gibt ja auch neben den Substanzmitteln auch noch andere Süchte. Was gibt es denn überhaupt für Suchterkrankungen?
Ja, also ich würde jetzt sagen, wir klassifizieren da so klassisch zwischen substanzgebundenen Süchten und nicht substanzgebundenen Süchten. Substanzgebundene Süchte, das ist ja relativ einfach zu definieren. Da fällt dann so der Klassiker wäre ja dann Alkohol oder Cannabis, Kokain. Aber man kann auch sagen, dass wir da Nikotin natürlich dazu zählen, unbedingt, aber auch Koffein. Medikamente können dazu zählen. Ich habe illegale Substanzen jetzt schon so ein bisschen angerissen, Cannabis, Kokain. Die Liste ist ja mittlerweile, kann man fast sagen, unendlich. Zu den nicht substanzgebundenen Süchten, da wird es dann so ein bisschen schwieriger, das dann auch nachher zu definieren. Was jetzt ja ganz neu ist in der DSM-5, in dem amerikanischen Klassifikationssystem, so diese Gaming Disorder, ne, also eine Computerspielsucht, das ist sicherlich ganz spannend und hochaktuell auch. Dann, was ich eben auch schon angesprochen habe, sind die Glücksspielsucht, ist da auch ein riesengroßer Bereich, auch in Deutschland sehr verbreitet. Ja, manche zählen dann noch sowas wie Kaufsucht dazu, wo man sagen muss, das ist eher so eine Störung der Impulskontrolle. Passt da so, naja, ich würde sagen, passt jetzt so halb rein. Wir würden jetzt, sicherlich gibt es da auch dann in der Behandlung nachher oder in der Beratung, Therapie auch Ansätze aus der klassischen Suchttherapie, sage ich jetzt mal, die da auch ganz gut funktionieren. Was wir häufig hören, ist die Frage, ja, was ist denn mit Esssucht, Magersucht? Und da würden wir jetzt klar sagen, dass das passt da eigentlich nicht mit rein. Gerade so die Krankheit oder Anorexie ist da eher eine Körperschemastörung. Das ist dann begrifflich ein bisschen irritierend. Jetzt aber das schon auch klar abzugrenzen. Ja.
Okay. Ja, vielen Dank für diese Einordnung erstmal an der Stelle. Wir haben das eben ja auch schon mal gesagt, wann besteht eine Suchterkrankung, also dass es da bestimmte Kriterien gibt. Wann, vielleicht an der Stelle mal die Frage, wann müsste ich mir denn Sorgen machen, dass mein Konsum zu viel ist?
Also wenn du anfängst, Sorgen zu machen, dann ist der Konsum vielleicht zu viel, ne? Also ja. So verschiedene Stadien, die man durchläuft. Am Anfang ist man ja eher so absichtslos, irgendwie da ein Problem zu sehen oder irgendwie was verändern zu wollen, weil jetzt einfach erstmal die Vorteile vom Konsum überwiegen und man Spaß hat und gesellig ist und sich einfach keine Gedanken darüber macht. Und dann tritt häufig so ein Stadium der Absichtsbildung ein, was eigentlich bedeutet, dass man das so abwägt und denkt, ich müsste eigentlich vielleicht weniger, weil man merkt, die Menge ist irgendwie doch viel im Vergleich. Oder man hat häufig irgendwie ja so ein Hangover nach dem Konsum und merkt halt, ne, die negativen Folgen werden größer oder ja, ich komme nicht mehr pünktlich zur Arbeit oder mein Partner beschwert sich. Also gibt da schon klar, glaube ich, Hinweisreize oder Hinweise für die Betroffenen. Mhm. Und dann sind die auch häufig in so einer Abwägung und häufig kommen die dann auch in dem Stadium auch schon in die Beratung oder in die Therapie. Und alle weiteren Stadien, die man so braucht, um vielleicht so ein Verhalten zu verändern, die kann man dann auch als Zielsetzung für Beratung oder Therapie sehen. Also dass dann auch wirklich eine Entscheidung getroffen wird vielleicht. Die muss gar nicht vorher getroffen worden sein. Das kann man auch gemeinsam machen. Da die Motivation nochmal irgendwie zu steigern, das als Ziel zu nehmen, dass jemand eine Entscheidung für sich trifft und den dann auch einfach durch diese Veränderung des Verhaltens dann auch zu begleiten.
Ja, genau. Das würde ich auch so sagen, wenn du an dem Punkt bist und sagst, mach mir irgendwie Sorgen, dann hast du dich ja mit dem Thema und deinem Konsum schon zu einem großen, ja, einem gewissen Ansatz auch schon auseinandergesetzt. Und meistens ist es ja eher so, dass Angehörige, enge Freunde, Partnerinnen, Partner irgendwie jemanden irgendwann darauf aufmerksam machen können, ich mach mir da irgendwie Sorgen um deinen Konsum, wie sieht das denn bei dir aus? Wenn du an dem Punkt bist und mach dir selbst schon Sorgen, gehen wir davon aus, dass so grundlegend schon mal eine Problemeinsicht da ist oder eine Bereitschaft hinsichtlich einer Veränderung, würde ich sagen. Ja, genau.
Okay. Ja, zu dem Thema, was ja auch bei Sucht sehr, sehr wichtig ist, die Angehörigen, da kommen wir auf jeden Fall ja später im Gespräch auch nochmal extra drauf. Vielleicht nochmal vorher die Frage, wie häufig sind denn Suchterkrankungen?
Also da ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man so ein bisschen also nach den Substanzen unterscheidet. Ja, also aktuell, also die Zahlen, die ich hier jetzt nochmal angeschaut habe, sind jetzt aus dem Jahr 2018, da war es so, dass 12 Millionen Menschen in Deutschland verbraucht haben, ja, und dann muss jetzt nicht unbedingt jeder abhängig sein, aber Nikotin ist eben eine Substanz, die ziemlich krass abhängig macht. Die Zahlen sind ja seit Jahren sinken, kann sein, dass jetzt vielleicht nur noch 11 Millionen sind, aber die Zahlen sind schon relativ hoch. So, man geht davon aus, dass 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig sind. 2,3 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten. Ungefähr. Was jetzt den Konsum von Cannabis angeht, wäre jetzt so die Zahl, von der man da 2018 ausging, bei 600.000. Die dann problematischen Konsum von Cannabis aufweisen und oder abhängig sind. Bei Glücksspiel wären es beispielsweise 500.000 Menschen in Deutschland, die da ja exzessiv oder sogar pathologisch pathologisches Glücksspielverhalten irgendwie an den Tag liegen. Genau, vielleicht was noch, wir es eben mit der Gaming Disorder angesprochen haben, oder Internetsucht, was jetzt auch in ICD-11 neu aufgeführt wird, geht man davon aus, dass 2018 560.000 Menschen in Deutschland waren, die eine Online-Sucht haben. Das muss man jetzt nicht unbedingt summieren, weil es ja sicherlich auch Überschneidungen gibt. Ne? Die eine oder andere Person taucht vielleicht in beiden Statistiken auf. Ja, ich finde, das sind Zahlen, die sind schon, die kann man so nehmen, wie man möchte. Ich finde, sie sind relativ hoch.
Ja.
Aber das, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Ländern aussieht, aber gerade was die Alkoholabhängigkeit angeht, ist das, glaube ich, in Deutschland schon immer so gewesen, dass die Zahlen ja beispielsweise relativ hoch sind im europäischen Vergleich.
Ja, okay.
Ein ernstzunehmendes Problem, ne? Kein Randproblem, sondern schon
ja.
Wirklich.
Ja.
Ja, das es ist ja auch so, dass Alkohol oder auch der Gebrauch jetzt irgendwie von Substanzen wie ja, ich sag mal, auch einfach Zigaretten rauchen oder auch Cannabis, das ist ja eigentlich ziemlich akzeptiert in unserer Gesellschaft, ne?
Ja, definitiv. Also klar, wenn es um den Alkoholkonsum geht, Alkohol ist ein Kulturgut.
Ja.
Cannabis ist mittlerweile auch eine Art Kulturgut. Ist ja ganz, ganz spannend, was da auch aktuell passiert hinsichtlich der Diskussion und Debatte um Legalisierung oder liberaleren Umgang damit. Aber klar, Alkohol ist eine maximal akzeptierte Droge. Bei Nikotin, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das auch so. Wobei ich jetzt vom Gefühl her, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, hat sich das schon auch verändert in den letzten Jahren, dass so der klassische Raucher schon auch immer mehr stigmatisiert wird, wenn man so will. Ja, Alkohol ist aber natürlich allgegenwärtig, was interessant ist, weil es ist ein Nervengift, was wir halt konsumieren, ne? Was unglaublich schädlich ist für den Körper natürlich, aber auch in gewissen Dosen natürlich auch Bock macht. So, deswegen ist es ja auch einfach so beliebt. Ja.
Also gerade beim Alkohol ist es wirklich erstaunlich, ne? Hat ja geschichtliche, kulturelle Gründe, weil von der Substanz her muss man ja sagen, dass es mit die gefährlichste ist, die man konsumieren kann, weil Alkohol tatsächlich ja jede Körperzelle angreift. Also von der Gehirnzelle, was man sonst immer so Angst hat, bei vielleicht Cannabis und Heroin, da ist es halt ganz klar nicht der Fall. Und bei Alkohol ist es halt der Fall, dass halt jede Körperzelle durch Alkohol angegriffen wird.
Ja.
Und allein die Verfügbarkeit, dadurch, dass das so akzeptiert ist, bringt eine gewisse Gefährlichkeit da ja auch noch mal mit dazu. Die Beschaffung ist relativ einfach. Da werden den Leuten da keine Hürden in den Weg gelegt. Und das macht es halt sehr, sehr gefährlich, ne?
Ja. Ja, vor allem, weil die erste Wirkung von Alkohol, das kennen wir wahrscheinlich alle, ist natürlich erstmal eine sehr euphorisierende, das macht erstmal Spaß. Die negativen Folgen, das ist aber bei anderen Substanzen eigentlich, die negativen Folgen, die spüren wir ja nicht sofort. Ne? Alkohol fühlt sich im ersten Moment, wenn wir es konsumieren, überhaupt nicht an wie ein Gift, sondern eher wie ein ganz angenehmes Aufputschmittel. Was es natürlich dann auch schwierig macht, zu sagen, wir verzichten jetzt gänzlich drauf. Ne? Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht der Ansatz, der sonderlich praktikabel ist. Aber sicherlich ist das dann eher so eine Aufgabe der Prävention, da einen gesunden Umgang mit zu fördern. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass der Alkoholkonsum in so einer vulnerablen Gruppe wie den Jugendlichen, jungen Erwachsenen seit beinahe 20 Jahren auch abnimmt. Ja.
Okay, das finde ich spannend. Woran liegt das?
Ja, woran liegt das? Ich glaube, das ist natürlich, wie so vieles, hängt das von mehreren Gründen ab. So was jetzt mir am meisten im Sinn ist, ist sicherlich ja, dass da Prävention auch Wirkung zeigt, ne? Dass Jugendliche da schon noch angeführt werden, so mit dem Wissen, Alkohol ist in geringen Dosen sicherlich mal okay und auch als Spaßmacher, als Muttermacher ganz, ganz praktisch, aber letztlich einfach eine Substanz, die als dauerhaftes Aufputschmittel sicherlich nicht so geeignet ist. Und ich glaube, dass da in den letzten 20 Jahren halt relativ viel passiert ist. Ich kann mich jetzt selbst an meine Jugend erinnern, als die Diskussion mit den Alkopops damals aufkam, ne, die wurden dann verboten, oder Diskussion mit meinen Eltern damals oder so, dann das hat bei mir jetzt beispielsweise schon gefruchtet damals. Ich dachte, ja, also ich kann das irgendwie, konnte das damals schon noch verstehen, weshalb dann eine Sorge besteht hinsichtlich von Alkoholkonsum. Und das hat bei mir zumindest Wirkung gezeigt, weil die Art und Weise der Gespräche der Prävention in der Schule oder auch mit meinen Eltern da irgendwie ganz konstruktiv war, also habe ich das zumindest erlebt. Und ich glaube, da wurde sehr, sehr viel investiert in den letzten 20 Jahren.
Ich glaube auch, dass es viel mit Prävention zu tun hat, ne, im Vergleich zu den anderen illegalen Süchten, wie jetzt irgendwie bei Heroin, Kokain, bei diesen harten Drogen. wird ja nicht so viel getan. Die Zahlen sind ja auch so ein bisschen geringer und gerade was Alkohol angeht, aber auch Tabak sind die Zahlen da ja rückfällig im Jugendalter. Ist nicht mehr so cool. Und ich glaube auch diese ganzen Medienberichte oder dieses exzessive Trinken, Komasaufen, was es da gab, wo man dann vielleicht auch mal den einen oder anderen kennt oder um Ecken kennt, wo jemand im Krankenhaus gelandet ist. So Sachen sind dann ja schon auch sehr abschreckend, ne? Also er bekommt ja so Alkohol oder dann Tabak, die haben auch so ein bisschen negativeres Image bekommen irgendwie dadurch noch.
Ja.
Und das hat sicherlich geholfen und genau, da wird viel getan in den Bereichen und ich denke auch, dass das auch langsam Wirkung zeigt.
Ja. Ja, definitiv. Bei Cannabis bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Wenn wir uns in 5 Jahren nochmal treffen, dann ist bestimmt ganz interessant, was da so passiert ist in den letzten Jahren. Oder es ist in meinem Gefühl ja so ein bisschen andersrum, dass das irgendwie so als Alltagsdroge immer populärer wird, gerade in dieser Zielgruppe, von der wir jetzt gerade gesprochen haben.
Ja, das empfinde ich auch so. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Ist ja jetzt auch gerade neu in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Und das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie da eure Einstellung so ist zu dieser Legalisierungsfrage. Und auch, ob Cannabis ein Einstieg in eine Sucht sein kann. Also man sagt ja auch oft, so redet man von so Einstiegsdrogen. Wie steht ihr dazu?
Das ist immer eine ganz beliebte Frage. Gibt es natürlich keine einfache Antwort drauf, auch wenn man das immer ganz gerne hätte. Das mit der Einstiegsdroge ist auf jeden Fall eher widerlegt worden, ne? Weil wenn man so schaut, wie viele Menschen einen Cannabis konsumieren und wie viele nachher bei Heroin oder Kokain oder sowas landen, was ja die Idee hinter dieser Einstiegsdroge irgendwie ist, das ist ja dann sehr viel geringer. Also ich meine, irgendwie 23% oder 25% haben schon mal Cannabis konsumiert und weniger als 1% der Deutschen haben Heroin oder Kokain konsumiert. Also daran sieht man ja schon, dass es nicht so ganz einfach ist, von der Einstiegsdroge zu sprechen.
Ja.
Andererseits sieht man dann schon im klinischen Eindruck hat man schon das Gefühl, dass es halt Drogen gibt, die halt diesen harten Drogen vorausgehen. Aber das ist dann nicht nur Cannabis, das ist dann eben auch Tabak und auch Alkohol, was interessanterweise ja nie als Einstiegsdrogen diskutiert wird. Also da kann man sich ja auch fragen, sind das nicht vielleicht die Einstiegsdrogen? Aber letztendlich, glaube ich, geht es darum, was viel gefährlicher ist, dass man sehr früh anfängt, halt irgendwelche Substanzen problematisch zu konsumieren. Und dann ist die Schwelle vielleicht einfach auch nicht mehr so hoch, zu anderen Substanzen zu greifen. Und das ist nicht ganz konkret auf Cannabis gemünzt dann. Ne?
Ja. Also sind letztlich ja zwei unterschiedliche Fragen. Ne? Ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Da können wir uns, glaube ich, ganz gut drauf einigen und sagen, ja, das kann eine Einstiegsdroge sein. Muss aber nicht, Steffi hat es sehr, sehr gut, finde ich, da erläutert. Die Frage nach einer Legalisierung oder dem, was jetzt im Koalitionsvertrag da in der Ampelkoalition verhackstückt wurde und auch niedergeschrieben wurde, das ist, finde ich, erstmal sehr interessant, aber wiederum auch sehr komplex, sodass man jetzt nicht ohne weiteres sagen kann, juhu, super Idee, das machen wir jetzt und dann lösen sich da alle Probleme in Luft aus. So, weil ich sehe da mitunter so dieses fatale Signal, dass man die Substanz Cannabis dadurch auch ein bisschen verharmlost. Ne? Und das ist sie einfach nicht. Also wir sehen das ja, wie Stefan ja schon gesagt hat, in den Kliniken, die Zahlen der Cannabis-Konsumenten, die sind nach wie vor sehr hoch. Jetzt gab es vor kurzem eine Studie von der Uniklinik in Ulm, die in den letzten 10 Jahren da geschaut haben, wie viele Cannabis-Konsumenten kommen mit einer Psychose zu uns. Da waren die Zahlen so, dass sie massiv gestiegen sind mit der Erläuterung so, ja, einmal konsumieren mehr Kinder, Jugendliche Cannabis. Und zum anderen ist es so, dass der Wirkstoffgehalt in Cannabis in den letzten 10, 15 Jahren, der hat sich massiv verstärkt, massiv erhöht. Was natürlich dazu führt, dass, auf gut Deutsch, der Knall einfach mehr. Dazu kommt, dass das Gras häufig, nochmal mit synthetischen Cannabinoiden besprüht wird. Und das sind dann so Kombinationen, die dann auch so Folgeerkrankungen wie eine paranoide Schizophrenie massiv dann auch fördern kann. Das sind so Punkte, die muss man alle mit berücksichtigen. Das muss jetzt auch kein Argument sein gegen eine Legalisierung, weil im Gegenteil, man kann ja auch sagen, so in den letzten 10 Jahren hat die Drogen- und Suchtpolitik in der Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht dazu beigetragen, diesen Trend irgendwie umzukehren oder zu stoppen. Generell, glaube ich, sind fast alle Kollegen, Kolleginnen der Drogenhilfe oder generell auch im Suchthilfesystem so der Meinung, so wie es in den letzten Jahren gelaufen ist, das einfach nicht sehr praktikabel, gerade im Umgang mit Cannabis, Da wird unglaublich viel an Geld, an Ressourcen im Justizsystem, bei der Polizei verschleudert. Was in der Prävention, was wir eben auch schon kurz angesprochen haben, Prävention ist, wäre das Geld unserer Meinung nach auch wesentlich besser aufgehoben, weil wir da viel wirksamer dann auch Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene darin stärken können, Cannabis nicht als problemlose Strategie, als Bewältigungsstrategie zu wählen. Da geht es jetzt eigentlich nicht nur um Cannabis, sondern natürlich auch um Alkohol, um andere Substanzen. Das muss eigentlich fernab von Legalisierung, finde ich, so das Ziel sein, zu sagen, wie bestärken wir junge Erwachsene darin, Probleme konstruktiv zu lösen, darüber zu sprechen, sich anderweitig Hilfe zu suchen, dass eben so die Strategie des Cannabis, Alkoholkonsums und was auch immer, einfach nicht so attraktiv erscheint auf Dauer, ne? Sondern starke junge Menschen haben, die da guten Gewissens Nein sagen können, weil sie in der Lage sind, Probleme anders zu lösen. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der ist da viel, viel wichtiger als diese Legalisierungsdebatte. Mhm. Ich glaube, da muss man jetzt nicht mal in 2, 3, 4, 5 Jahren schauen, wie hat sich das entwickelt.
Ja.
Finde ich sehr, sehr schwierig.
Nichtsdestotrotz ist natürlich diese Debatte ganz gut, weil, wie Philipp schon sagte, irgendwie sind wir aus der Suchthilfe nicht so ganz zufrieden, wie das so läuft in den letzten Jahren. Und ich glaube, da tut eine Debatte einfach gut. Ob Legalisierung die Antwort ist, das lässt sich nicht so klar sagen, weil Sachen dafür und dagegen sprechen. Aber wenn wir nochmal die Eingangsfrage irgendwie haben, was ist eine Suchterkrankung? Das ist halt eine Erkrankung, eine psychische Erkrankung. Und es ist schon seit Jahren natürlich ein Problem, dass Sucht auch gleichzeitig durch das ganze Rechtssystem auch illegal ist und kriminalisiert ist, ne? Also da werden suchtkranke Menschen kriminalisiert, und das hat natürlich auch weitreichende Folgen und Konsequenzen für die ganze Suchtentwicklung und die Behandlung der Sucht. Also dass da was passiert oder passieren muss, das begrüßen wir sehr.
Ja, jetzt gerade auch im Kontext hier vom Podcast, ne, zu sagen, wir sind ja gegen das Stigma, ist das ein total wichtiger Punkt nochmal, ne, zu sagen, so, ja, wir kriminalisieren eine psychische Erkrankung, so, das ist ja völlig absurd, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was irgendwie hilfreich ist, sich eine Problemsituation anzunehmen, und bestärkt natürlich Menschen mal gerade gar nicht darin, sich nicht frühzeitig in Hilfe oder Unterstützung zu suchen, wenn sie merken, ja, mein Konsum, da bin ich eigentlich so richtig zufrieden nicht. Ne? Den schätzen nicht nur andere, den schätze ich selbst vor allem auch als problematisch ein. Das ist sicherlich so, dass da ein fettes Stigma drauf hängt, was sehr, sehr kontraproduktiv ist, würde ich sagen. Ja.
Genau, was dazu führt, dass die Menschen sich keine Hilfe holen, dass eher verheimlichen müssen natürlich, weil es rechtliche Folgen für sie haben kann. Und dadurch sind die Verläufe oft sehr lange und chronisch und nochmal schwieriger auch dann letztendlich zu behandeln.
Ja.
Das wird nochmal spannend sein, welche Antworten die neue Koalition dazu findet.
Ja, absolut. Und vor allem jetzt auch zu dem letzten Punkt nochmal. Und es ist ja auch einfach so wichtig, früh in Hilfe zu kommen eigentlich und früh in Beratung auch zu kommen. Und das ist natürlich dann fatal an der Stelle.
Ja.
Ja.
Das ist definitiv so, ja.
Okay, und wir haben es eben auch schon mal kurz mit dem Alkohol angesprochen, dass das einfach in der Gesellschaft ja total normal ist, Alkohol zu konsumieren und teilweise auch viel Alkohol zu konsumieren. Wenn ich jetzt in eine Situation komme, in der ich so richtig zum Trinken auch animiert werde, aber ich möchte das gar nicht, wie kann ich darauf reagieren?
Also ich glaube, da gibt es erstmal sehr, sehr viel unterschiedliche Möglichkeiten, darauf zu reagieren, das wiederum sehr, sehr individuell ist, was da auch für dich, Stefanie, oder für mich da irgendwie sinnvoll und wirkungsvoll erscheint. Ich bin ein klarer Freund von klarer Positionierung, zu sagen, nee, danke, ich möchte nicht. Und dann, vielleicht muss man es noch 3 oder 4 Mal wiederholen. Aber letztlich ist es ich nenne es immer so liebevolle Konsequenz zu sich selbst, aber auch zu anderen, zu sagen, nee, danke, ich bin happy ohne, ich trinke heute nichts oder mach jetzt mal eine Pause und trinke mal ein Wasser oder ein alkoholfreies Bier. Wichtig ist, dass man für sich selbst eine Klarheit hat. Ne? Also wenn ich mir klar bin, ich möchte jetzt nicht, dann kann ich das auch ganz anders präsentieren und ganz anders nach außen irgendwie darstellen. Ja.
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man so selber steht. Ne? Also wenn man jetzt schon alkoholkrank ist, dann sollte man vielleicht zunächst, gerade in der Anfangszeit, wo das sehr schwierig ist, überhaupt erstmal so in die Abstinenz und in dem Verzicht zu sein, vielleicht erstmal auch da den Abstand wahren zu solchen Situationen, aber es ist natürlich langfristig nicht möglich. Ne? Langfristig muss man es irgendwie schaffen, dann solche Angebote, wie Philipp gerade auch sagte, abzulehnen. Ja. Und das lernt man dann ja auch in der Beratung oder auch in der Therapie, in solchen Ablehnungstrainings, wo es halt vor allen Dingen darum geht, dass man da sehr klar ist, sich gar nicht groß rechtfertigt und ja, eine klare Position für sich hat. Und sollte man merken, dass man da weiter in Bedrängnis gerät, dann würde ich über meinen Umgang nachdenken mit Menschen, den ich da habe, ob die vielleicht so gut für mich sind, ne, wenn die da irgendwie nicht locker lassen und mich da trotzdem irgendwie mitziehen wollen, obwohl sie vielleicht wissen, ich habe da ein Problem mit, dann muss man da nochmal drauf schauen. Und ansonsten muss man sich solchen Situationen dann im Notfall immer nochmal entziehen. Also wenn man für sich die Entscheidung getroffen hat und man möchte das nicht, dann muss man da auch für sich irgendwie einstehen können. Und das sind auch diese Dinge, die man im Grunde ja in Therapieberatung dann auch nochmal so für sich bearbeitet. Ne? Woran liegt das eigentlich vielleicht auch? Ne? Dass ich den Situationen da nicht widerstehen kann.
Ja.
Und da muss man auch losgelöst vielleicht von Sucht halt ja über Selbstvertrauen oder Selbstwert oder sowas sprechen.
Genau. So die Frage, wenn ich die Situation gezielt aufsuche, schon mit vielleicht dem Unterbewusstsein so klar ist oder fällt mir das dann leichter zu konsumieren und das vor mir zu rechtfertigen, dann das wäre aber schon so eine klassische Frage für Therapie, glaube ich, ja.
Okay. Wir haben ja eben auch schon mal so ein bisschen das Thema angeschnitten, wie kann es dazu kommen, wodurch entstehen Süchte oder Suchterkrankungen? Da spricht man ja dann auch häufig von diesem Thema Komorbidität. Also ist es so, dass eine Suchterkrankung durch eine andere psychische Erkrankung auftritt oder kann das auch andersrum sein? Genau, vielleicht könnt ihr da zu dem Thema nochmal was sagen.
Also sowohl als auch. Ne? Es kann sein, dass die Suchterkrankung zuerst da war und dadurch halt weitere psychische Erkrankungen folgen. Es kann aber auch sein, dass man zuerst eine psychische Erkrankung hat und dann halt irgendwie die Sucht so als im Sinne von Selbstmedikation irgendwie nutzt, um so Probleme damit zu überwinden. Oder manchmal hat es weder das eine noch das andere und es ist irgendwie gleichzeitig entstanden und dann gibt es irgendwie einen anderen Faktor, der irgendwie beides beeinflusst. Und letztendlich gibt es halt viele verschiedene Faktoren, warum jemand jetzt suchtkrank wird. Ne? Ich finde dann auch nochmal wichtig, im Sinne der Entstigmatisierung zu sagen, dass es auch eine biologische Perspektive darauf gibt. Also dass es schon auch genetisch und ja Häufungen gibt in Familien und dass nicht jeder irgendwie für jede Substanz irgendwie gleich anfällig ist, sondern man hat schon so eine eigene Prädisposition, sagen wir. Also da, wo es halt eher vielleicht klappen würde, dass man von der Substanz abhängig wird als von der anderen. Vielleicht merkt das ja auch der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, dass man irgendwie ganz gut auf die Wirkung von Alkohol anspricht, aber Cannabis probiert hat und einem da total schlecht geworden ist und man dann die Finger davon lässt. So, das hat dann oft mit Verarbeitungsprozessen im Körper zu tun und mit Verträglichkeit zu tun und die ist ja irgendwie auch Veranlagung. Und das hat eigentlich diese ganzen biologischen Erkenntnisse haben ja sehr zur Entstigmatisierung sozusagen auch beigetragen, dass es eben nicht nur eine Willenssache ist, sondern dass man da auch Äquivalente im Körper zu findet oder im Gehirn dazu findet. Und dann gibt es natürlich auf der Persönlichkeitsebene und auf der sozialen Ebene ganz viele Faktoren, wo wir von Risikofaktoren oder Schutzfaktoren sprechen, die halt das mitbestimmen können, ob jemand und wann jemand von welcher Substanz halt abhängig vielleicht wird. Ne?
Ja, genau. Ich würde das vielleicht noch um den Punkt ergänzen oder ein bisschen anders insofern formulieren, dass wir häufig beobachten, oder das ist eigentlich Standard, ne, dass so eine Suchterkrankung eigentlich ein Folgesymptom von einer anderen dauerhaften Belastung ist. Ja, es muss jetzt aber nichts Pathologisches sein. Wir müssen jetzt nicht irgendwie depressiv sein und dann entwickelt sich daraus eine Sucht. Das kann auch einfach sein, dass sie mit bestimmten Lebensumständen als Patientin, als Patient nicht klarkommen, die naja, so gravierend sind, dass irgendwann einfach eine Substanz als Bewältigungsstrategie so attraktiv wird, dass sie dann dauerhaft gewählt wird, ne, weil es an anderen Methoden mangelt, eine gewisse Situation für sich zu lösen. So, das muss jetzt im Vorfeld nichts Pathologisches sein, sondern genau, kann einfach aus einer anderen dauerhaften Belastung, Stresssituation, wie auch immer heraus entstehen. Aber generell ist es so, dass schon eine gewisse Anfälligkeit dafür vorhanden sein muss, auch auf der physischen Ebene. Ja, wer möchte, kann sich da immer gerne mal tiefer reinfuchsen. Sicher ganz interessant, sich so das Suchtdreieck mal anzuschauen. Das ist so eine, so dieses Zusammenspiel aus Suchtmittel, intrapersonellen Faktoren und Umweltfaktoren, so wie das miteinander zusammenhängt, dann eine Suchtentstehung so begünstigen kann. Das ist jetzt aber, glaube ich, vielleicht theoretisch ein bisschen zu tiefgreifend für das Setting hier, ja.
Das ist ja auch sehr individuell, ne?
Und, genau.
Genau, wie Philipp sagt, irgendwie kommt irgendwann mal so dieser Übergang, dass man nicht nur irgendwie so experimentiert mit einer Substanz oder da irgendwie neugierig ist und so einen sozialen, gesellschaftlichen Konsum hat, sondern halt eben tatsächlich anfängt, das Konsummittel halt gezielt einzusetzen, weil man irgendwie merkt, ja, ich bin traurig und wenn ich jetzt was trinke, dann geht das weg. Und desto häufiger ich das mache und da so einen problematischen Konsum fahre, desto mehr rutsche ich natürlich da rein, weil es mir nicht nur Spaß bringt, sondern mir ganz konkret auch mit eigenen Problemen, was eben, wie Philipp sagt, gar nicht pathologisch sein muss, aber mit eigenen Problemen einfach weiterhilft. Und das Gefährliche daran ist ja, dass wenn ich das immer als Lösungsstrategie habe, das erstmal vielleicht vermeintlich gefühlt funktioniert, aber auf Dauer lerne ich ja gar nicht so gesunde Bewältigungsstrategien dafür. Ja, und dann bin ich da ja echt sehr festgefahren oder abhängig von der Substanz, diese speziellen Probleme, die bei mir jetzt individuell vorliegen, irgendwie damit zu lösen, weil ich ja gar keine Möglichkeit mehr habe, auf andere Bewältigungsstrategien zurückzugreifen dann in dem Moment. Ne?
Ja. Und das Fatale ist, dass dieses Muster sich im sogenannten Suchtgedächtnis einprägt, ne? Also für eine ewig lange Zeit für immer so vorhanden sein wird, ne? Als bekannte Bewältigungsstrategie, selbst wenn sie schon über Jahre trockene Alkoholiker sind, geht das ja ganz schnell, dass rückfällig werden können oder dass der Patient rückfällig wird, weil das eben so eingespeichert ist als Bewältigungsstrategie. Ja.
Es gibt ja auch bei der Abhängigkeit diese zwei Komponenten, körperliche Abhängigkeit und psychische Abhängigkeit. Gibt es da auch Substanzen, von denen wird man sehr schnell körperlich abhängig, nicht so schnell psychisch abhängig, vielleicht auch irgendwie andersrum? Was könnt ihr dazu sagen?
Ja, das hast du ganz, wir gucken uns an und denken, ja, das hast du schon ganz gut angerissen, würde ich sagen. Also, ich sag mal, was ein ganz typisches Beispiel für eine körperliche Abhängigkeit ist, das ist wirklich sehr, sehr prägnant, ist ja so diese klassische Heroinabhängigkeit von schwangeren Müttern. Wenn da die Kinder auf die Welt kommen, müssen Kinder ganz oft substituiert werden, also ihnen muss ein Ersatzstoff zugeführt werden, weil sonst an den körperlichen Entzugserscheinungen sterben würden. Heroin ist so ein klassisches Beispiel für eine körperliche Abhängigkeit. Alkohol auch. Ja, ganz klar. Wenn wir jetzt so bei psychoaktiven Substanzen, Ecstasy oder sowas sind, so, wenn man bei Ecstasy ist oder so, da spricht man dann eher davon, dass es eine psychische Abhängigkeit ist, wobei der eine oder andere sicher dann auch das irgendwie körperlich spürt, wenn er da auf dem Zug ist. Aber ich würde sagen, Stefanie, die schaut schon mit den Hufen, die kann aus ihrem Klinikalter noch ein bisschen mehr berichten als ich aus der Beratungsstelle.
Ja, aber ganz genau so ist es ja, ne? Also wenn wir nochmal auf die Kriterien gucken, dann gibt es halt so klassische Kriterien, die eher so körperliche Abhängigkeit definieren, wie halt eben die Entzugserscheinungen. Und da kennen wir das alle aus Filmen, irgendwie wenn es um Heroin geht, oder wir kennen das aus Medienberichten, wenn es um Alkohol geht. Da gibt es ja auch traurige Beispiele, wo Menschen auch gestorben sind, weil gerade der körperliche Entzug ja Komplikationen haben kann, wo man das vielleicht nicht immer so denkt, ist es so bei Beruhigungsmitteln und Tabletten, die machen auch sehr stark körperlich abhängig. Und da sollte man auch den Entzug nicht alleine zu Hause, wie man das aus Filmen eben kennt, sich einsperren und dann irgendwie mit Essen und Trinken so wappnen und dann eine Woche irgendwie die Tür abschließen von innen. Also das sind so, gerade bei so körperlich abhängig machenden Substanzen wie Alkohol und eben Beruhigungstabletten, da sollte man sich schon ärztlich begleiten lassen, weil das kann halt eben verheerende Komplikationen haben in dem Entzug. Und alles, was halt eben nicht so starke körperliche Entzugserscheinungen macht, da sprechen wir halt eher von Substanzen, die eher so psychisch abhängig machen, ne? Und einer der stärksten psychischen Abhängigkeiten ist auf jeden Fall die von Kokain. Das hat man ganz früh schon gezeigt in so Experimenten mit Ratten, die gehen dafür über Elektroschläge oder lassen dafür Essen und ein Weibchen irgendwie links liegen, wenn sie eine Amplitude im Gehirn haben und sich das Kokain da direkt rein setzen lassen können, dann drücken die eigentlich diesen Hebel nur noch. Daran sieht man, wie krass dieses Verlangen, wie krass dieser Kontrollverlust ist bei diesen eher psychisch abhängig machenden Substanzen.
Ja.
Vielleicht als Zusatz noch dazu, da geht man eigentlich so davon aus, dass es erstmal nur darum geht, so ein Wohlbefinden zu erreichen, wie wir es eben bei Alkohol kurz beschrieben haben. Später geht es dann eigentlich nur noch darum, so diese Missstimmung oder Niedergeschlagenheit durch den Entzug so zu beseitigen. Ne? Diese positive Wirkung, die setzt irgendwann gar nicht mehr so ein. Ne? Da geht es dann eigentlich nur noch darum, dass es einem nicht mehr so schlecht geht, aber nicht, dass es einem besser geht. So. Also das ist der Klassiker für eine psychische Abhängigkeit auch. Ja.
Ja, aber auch bei körperlich Abhängigen. Ne?
Genau.
Die Abhängigen in der Klinik sagen auch, dass sie sich im Grunde gesund machen mit der Substanz, weil wenn sie die Substanz nicht mehr haben, obwohl sie abhängig sind von der Substanz, erleben sie ja ganz schlimme körperliche Entzugserscheinungen, Schmerzen und das alles. Und das will man dann immer damit wegmachen. Und dann versetzen die sich immer, bei der Alkoholiker ja auch, in so einen Normalzustand durch die Substanz. Ne? Weil die Abhängigkeit ist ja nicht mehr gegeben, wenn man die Substanz halt nicht mehr im Körper hat. Der Körper hat sich dran gewöhnt. Ne?
Ja. Wobei man da, finde ich, einen wichtigen Zusatz auch machen kann, so, das sind natürlich jetzt schon extreme Stadien von Suchterkrankungen. Das setzt natürlich eigentlich viel, viel früher ein. Ne? Also muss jetzt nicht schon körperliche Entzugserscheinungen haben, um sich vielleicht die Diagnose problematischer Konsum so zuzuschreiben oder so. Ne? Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen an der Stelle.
Ja. Ja, vielleicht gehen wir jetzt an der Stelle auch mal auf die Behandlungsmöglichkeiten ein, beziehungsweise auch so auf eure verschiedenen Schwerpunkte auch. Also Philipp, du hast ja gesagt, du bist dann eher in der Beratung und auch in der Prävention tätig. Stefanie, du bist als Therapeutin in der Klinik tätig. Vielleicht beginnen wir dann mal bei dir, Philipp. Also wer kann sich an die Drogenhilfe wenden? An wen richtet sich dieses Angebot?
Also an unsere Beratungsstelle kann sich grundsätzlich erstmal jeder wenden, der in irgendeiner Art und Weise mit problematischem Konsum in Zusammenhang steht. Das sind natürlich in allererster Linie Konsumentinnen, auch erstmal eigentlich auch egal welche Substanz. Wenn es um Alkohol geht, dann müssen wir mal so ein bisschen schauen, da vermitteln wir dann gerne an Beratungsstellen, die dann ein bisschen mehr drauf spezialisiert sind. Sonst sind wir aber offen für jegliche Substanzen. Der zweite große Teil ist sicherlich dann die Angehörigenberatung. Das ist ganz, ganz viel Elternberatung, was wir da machen. Eltern von Konsumentinnen, die mit dem Umgang mit den Kindern und der Substanz überfordert sind, die viele Fragen dazu haben, die sicherlich auch immer eine ganz interessante und entscheidende Rolle in diesem System Suchterkrankung spielen. Das ist so der zweite große Teil, der bei uns aufsteht. Und das habe ich ja eben schon mal angerissen. Bei uns in der Beratungsstelle sind wir nicht nur Leute, denen wir jetzt nachher eine Diagnose Suchterkrankung geben würden. Das dürfen wir sowieso nicht, weil ich bin kein Arzt, noch kein Psychotherapeut, noch kein Suchtherapeut. Es sind einfach viele Menschen, die mit ihrem Konsumverhalten in irgendeiner Art und Weise unzufrieden sind, weil sie merken, sie haben da einfach keine Kontrolle mehr drüber. Ne? Die sich bei dem Test machen so, ich habe mal versucht, einen Monat ohne Alkohol, ohne Cannabis, auch mal nur eine Woche und das funktioniert einfach nicht mehr. Ich habe da nicht mehr so die Kontrolle drüber. Das sind so die klassischen Klienten, die zu uns in die Beratungsstelle kommen und für die sicherlich auch ein sehr, sehr gutes und zielschwelliges Angebot auch darstellt.
Okay. Und bei der Prävention, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, du hast eben schon mal angesprochen, da geht es dann auch viel darum, darüber zu sprechen, was sind hilfreiche Lösungs- und Bewältigungsstrategien jetzt, wenn man von diesem Drogensucht-Thema wegkommen möchte. Was macht ihr da in der Präventionsarbeit genau?
Ja, also ich arbeite ja selbst nicht in der Fachstelle für Suchtprävention, ne? Das haben wir so nochmal eine andere Einrichtung der Drogen für Köln. Was ich mache, ist ein Präventionsprojekt jetzt beispielsweise für Kleinkinder im Zusammenhang mit Mediennutzung. Und dann geht es einfach darum, Kinder, aber auch Eltern darin zu schulen, einen gesunden Umgang mit dem Medium zu schaffen. So, welcher Umgang, welche Zeit mit einem bestimmten Medium ist irgendwie noch gesund? Und welche eben nicht mehr, welche Inhalte sind gesund, aber wenn wir jetzt auf die Substanz, also auf die Prävention hinsichtlich Substanzen oder Substanzmittelkonsum schauen, da geht es vor allem darum, erstmal über die Substanzen aufzuklären, über die Wirkung aufzuklären, aber letztlich auch Kinder und Jugendliche immer darin zu bestärken, andere konfliktlöse Strategien anzuwenden. Ne? Also zu lernen, darüber zu sprechen, wenn es einem nicht gut geht. Ja, an wen kann ich mich da wenden? Was im Übrigen auch ein Bereich ist, der massiv ausgebaut werden muss, wenn wir jetzt schon eben über diese politische Dimension davon noch gesprochen haben. Also das sind zwei wesentliche Punkte der Prävention. Ne? Also einmal Stoffmittelkunde und dann aber auch Alternativen dazu aufzeigen. Ne? Was kann ich tun, wenn es mir nicht gut geht? Ja.
Okay. Wenn man jetzt in die Beratungsstelle kommt, wer entscheidet dann sozusagen, wie es dann weitergeht?
Was meinst du mit weitergehen?
Ja, also wenn ich jetzt in die Beratungsstelle komme und es wird dann aber deutlich, dass dann schon wirklich eine starke Suchtproblematik vorliegt und ich brauche dann weitere Hilfe. Wer entscheidet das und wie komme ich dann auch in weitere Behandlungsmöglichkeiten?
Ja, also entscheiden tut es immer der Klient, die Klientin. So, was passiert mit mir, was möchte ich, was kann ich mir im Moment vorstellen? So, der Anfang von der Beratung, von dem Beratungsprozess ist immer erstmal so den Konsum ein bisschen zu analysieren, so einen Überblick zu bekommen, wann wird wie viel in welchen Situationen konsumiert, wie geht's dir damit, mit welchem Sinn und Zweck konsumierst du oder konsumieren sie. Und wir sind natürlich dann schon als Berater, als Fachkräfte in der Position, nachher vielleicht eine Empfehlung auszusprechen, zu sagen, ich habe das Gefühl, sie schaffen das vielleicht nicht aus eigenem Antrieb, ne, aber das passiert natürlich dann immer in Gesprächen, Abstimmung mit dem Klienten. Dann wird auch gemeinsam überlegt, was für ein Folgeangebot kann vielleicht in Frage kommen, wenn man 7, 8 oder bis zu 10, 12 Sitzungen bei uns gemacht hat. Das kann dann eine ambulante Therapie sein, wenn die Person so abstinent sein kann über einen gewissen Zeitraum. In vielen Fällen ist das dann aber auch eine stationäre Therapie, die wir dann gemeinsam mit den Klienten, Klientinnen eben auch beantragen, weil das ein unglaublicher Papierkrieg ist, den man da zu führen hat, was vielen in der Situation einfach verständlicherweise viel zu viel ist. Ja, aber grundsätzlich ist es so, dass man immer in Abstimmung mit Klienten überlegt, was ist eine geeignete und sinnvolle Maßnahme. So, dann ist man aber auch nicht immer einer Meinung, da bin ich auch ganz ehrlich.
Und was passiert dann?
Passiert dann? Ja, also wenn sich jetzt beispielsweise, also es gibt das Szenario, Klientin schafft es innerhalb der Beratung, innerhalb des Beratungsprozesses irgendwie eine Abstinenz zu erreichen oder eine Konsumform zu finden, der er sie viel, viel besser leben kann, so, dann endet eine Beratung vielleicht nach 10 Sitzungen, wenn das nicht der Fall ist und die Klientin entscheidet sich, vielleicht eine stationäre Therapie zu beantragen, dann beantragen wir die gemeinsam bei der Deutschen Rentenversicherung Rheinland oder bei der Krankenkasse beispielsweise. Und in aller Regel der Fälle wird die dann auch bewilligt und es wird eine Klinik zugewiesen. Man kann sich auch eine Klinik wünschen. Das muss halt von der Substanz und vom Alter der Person so ungefähr passen. Und dann besteht die Möglichkeit, über mehrere Wochen bis zu 6 Monaten in der Regel eine stationäre Therapie zu absolvieren. Ja. Beispielsweise in der Fachklinik Agaplik, wo die Stefanie arbeitet. Ja.
Okay, dann können wir direkt mal dazu übergehen. Vielen Dank, Philipp, erstmal dafür, für diesen Einblick. Genau, also Stefanie, du arbeitest in der Fachklinik Agaplik, bist da in der stationären Behandlung tätig. Wie ist das da in dem Klinikalltag? Wer kommt und was gibt's für Behandlungsmöglichkeiten?
Ich wollte einleiten und ergänzen und mal sagen, dass ich da sehr glücklich drüber bin und das auch sehr wichtig finde, dass die Drogenhilfe Köln ein sehr differenziertes Angebot hat und man wirklich dann auch Menschen in verschiedenen Lagen und persönlichen Situationen abholen kann. Ne? Und nicht jeder möchte eine Behandlung machen, ist in einer stationären Therapie. Und dann haben wir halt eben die Beratungsstellen, die da viel niedrigschwelliger sind, wie Philipp auch sagte, wo man keine Diagnose gestellt bekommt. Wo es einem gar keine Anforderungen gibt. Man muss noch nicht mal seinen Namen sagen, wenn man nicht möchte. Man kann ganz anonym sich beraten lassen, wenn man das möchte. Also so niedrigschwellig, wie es geht.
Ja.
Da auch ein Angebot vorhält. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Mhm. Ne? Weil nicht jeder möchte ja auch, und wir haben das ja im Sinne von Legalisierung, Kriminalisierung besprochen, nicht jeder möchte da ja auch offen irgendwie mit sein. Und da haben wir halt auch ein Angebot für. Und das ist halt sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut.
Ja.
Aber wenn sich dann halt feststellt, dass es wirklich ein krankheitswertige Entwicklung schon hat und man wirklich eine Abhängigkeitserkrankung hat, dann ist in den meisten Fällen ja leider dann wirklich die Behandlung, die stationäre Suchtbehandlung. Also was heißt leider? Für die meisten Betroffenen ist es ja erstmal so ein bisschen schwierig, das zu akzeptieren, wie weit der Konsum dann vielleicht schon fortgeschritten ist. Man hat ja häufig das Gefühl, dass es alles noch nicht so schlimm ist. So, das ist ja auch ein Charakteristikum der Suchterkrankung selbst, dass man das oft nicht so erkennen kann. Da ist es auch mal wichtig, dass man da auch in Beratung eine fachliche Rückmeldung bekommt und wenn man die dann für sich annehmen kann und da der Empfehlung folgen kann, genau, dann kommt man mit einem Antrag bei der Rentenversicherung in der Regel dann auch zu uns in die Behandlung. Vorher muss man noch eine Entgiftung machen. Also es ist halt wichtig, dass der körperliche Entzug schon gewesen ist, weil im körperlichen Entzug ist natürlich irgendwie eine psychische Behandlung oder psychotherapeutische Behandlung gar nicht möglich. Also das muss halt vorausgegangen sein. Und dann haben wir in der Regel bei den illegalen Süchten hat man dann in der Regel ein halbes Jahr Zeit, sich um die psychische Abhängigkeit zu kümmern. Was ja auch das ist, was halt häufig schwerer wiegt und auch länger in der Behandlung braucht. So ein Entzug ist so nach 2 bis 4 Wochen ungefähr abgeschlossen, dann ist der Körper wieder unabhängig von der Substanz und dann kann man die Themen bearbeiten, die eigentlich da so dem zugrunde liegen. Und das ist dann individuell sehr, sehr unterschiedlich und ja, dann sind wir auch häufig in so einem multiprofessionellen Team, wo es auch verschiedene Ansätze gibt, ob es jetzt irgendwie verhaltenstherapeutisch ist bei mir oder auch systemisch natürlich, tiefenpsychologisch, versucht man da irgendwie den Patienten bestmöglich irgendwie zu helfen. Und dann sind ja auch andere Fachbereiche mit am Werk, also sein ganzes Bolzwerk irgendwie um diesen Patienten rumherum ein halbes Jahr, wo man sich da so reingeben und reinfallen lassen kann, wo ja dann auch Ärzte sind und Sozialarbeiter und Ernährungsberater und Arbeitstherapeuten und ja, Sporttherapeuten. Also man versucht ja auf verschiedenen Ansätzen irgendwie den Menschen da Alternativen aufzuzeigen, denen zu helfen, dem ja diesen ganzen Genesungs- und Veränderungsprozess irgendwie zu unterstützen.
Ja, meistens ist es ja mit 6 Monaten Therapie, stationäre Therapie, dann auch man gar nicht mehr abgeschlossen, ne, sondern in der Regel wird nur eine Nachsorge angehangen, ne, dass dann noch eine ambulante Behandlung mit Gruppensitzungen und Einzelsitzungen nochmal drangegangen wird, um das Ganze dann auch in den Alltag so zu integrieren, was dann in der Therapie da auch erarbeitet wurde. Das ist für viele Klienten total wichtig, ne, weil der Unterschied zwischen stationärer Therapie und dem Setting da und dann dem realen Leben, sage ich mal, der ist natürlich dann schon auch massiv für viele und sehr, sehr herausfordernd. Da ist so ein Nachsorgeangebot, wie es in der Regel angehangen wird, total sinnvoll. Ja.
Dann ist der Übergang auch nicht so schwierig, ne? Wenn man halt, wie ich sage, man hat ein halbes Jahr so ein ganzes Team um sich herum mit Ärzten, Sporttherapeuten und Psychotherapeuten, die jeden Tag im Grunde verfügbar sind, weil man ja sich jeden Tag begegnet in so einer stationären Klinik. Und dann ist das alles auf einmal weg. Das ist ja furchtbar und das wäre für den Übergang, genau, für den Transfer in den Alltag ja sehr, sehr schwierig, wenn man dann auf einmal von ganz, ganz viel Hilfe so zu ganz auf sich allein gestellt irgendwie in die Situation kommt. Deswegen gibt es dann noch Nachsorge- und Adaptionsbehandlungen, die man noch anschließen kann oder betreutes Wohnen. So, oder wenn man nochmal psychotherapeutisch für sich arbeiten will, kann man auch eine ambulante Psychotherapie dann anschließen. Ja, also da, wie gesagt, eingangs habe ich ja schon gesagt, ich bin da sehr glücklich, dass es ja ein sehr differenziertes Angebot eigentlich gibt auch. Ne? Ob man schon bereit ist, was zu tun, ob man nicht bereit ist, was zu tun, sich erstmal mit seinem Konsum auseinandersetzen will, ob man gerade eine Therapie hinter sich hat, eine stationäre Therapie, also gibt es echt ein weitreichendes Angebot. Und da kann man sich erstmal vertrauensvoll an die Beratungsstellen wenden, die ja da den Überblick haben und genau das Passende auch empfehlen können.
Mhm. Ja. Ja, das ist wirklich toll, finde ich auch. Also sehr, sehr wichtig. Vielen Dank für diese Einblicke. Und ja, dann wäre jetzt nämlich meine Frage auch nach der Behandlung, Nachsorge, wir haben gerade darüber gesprochen, was ja auch ein wichtiges Thema immer ist bei Süchten, ist das Rückfälligwerden. Kann man davon sprechen, dass eine Sucht heilbar ist, in Anführungsstrichen?
In Anführungsstrichen, ja. Naja, also Sucht ist eine Rückfallerkrankung, ja, schon immer gewesen, wird es auch immer sein. Ich glaube, jemand, der wirklich an einer Suchterkrankung ganz akut gelitten hat, würde von sich niemals sagen, dass er jetzt geheilt ist. Ne? Also der würde immer sagen, der Schritt zurück in die Sucht, der ist sehr klein, manchmal sehr größer, manchmal weniger groß. Ja, heilbar ist ein schwieriger Begriff, den würde ich in dem Kontext definitiv nicht benutzen. Ich glaube, ein guter Umgang damit, ein konstruktiver Umgang damit, ein cleaner Umgang, ein cleaner Alltag ist sehr gut zu erreichen für viele. Aber heilbar würde ich, ja, ich würde das ausschließen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Stefanie, aber...
Ja, ich möchte natürlich hier so aus der Behandlungssicht irgendwie auch die Hoffnung machen, nicht von heilbar, aber im Sinne von bewältigbar, wie jetzt Philipp auch schon so ein bisschen dargestellt hat.
Ja, genau.
Man muss jetzt nicht immer so denken, egal was ich da in Arbeit investiere und welche Behandlung ich eingegangen bin und wie viel ich an mir gearbeitet habe, es wird immer ein Problem bleiben. Das wäre ja so die Kehrseite. Ich kann ja nie geheilt werden irgendwie. Das wäre ein bisschen schade, wenn man das auch so empfindet, aber ja, genau, heilbar ist ein schwieriger Begriff, aber ich glaube schon, dass man damit sehr, sehr gut leben kann, wenn man da an sich arbeitet, auch abstinent und frei und unabhängig von der Substanz leben kann und dass der Umgang und die Bewältigung ja immer einfacher wird. Ne? Also durch die Behandlung wird man ja auch ein Experte für seine eigene Erkrankung, weiß, worauf man aufpassen muss und irgendwann mal geht einem das im Mark über so wie das vorher auch mit der Substanz war und man geraucht hat, kann man ja auch, kennt man ja auch viele eigene Beispiele, vielleicht auch von den Leuten, die genauso dann überzeugte Nichtraucher sind und genau wissen, worauf sie achten müssen. Und das muss nach wie vor immer ein Wissen sein, ein gelebtes Wissen sein. Aber das hat nicht mehr diese Anstrengung, wie es am Anfang hat, wenn man sich von der Abhängigkeit befreit. Und ich finde in dem Zusammenhang immer auch wichtig, so Sprachen schaffen ja auch Wirklichkeiten. Von einem Rückfall würden wir aus der Behandlungssicht immer nur sprechen, wenn jemand tatsächlich in sein altes Abhängigkeitsmuster zurückfällt. Bei der chronischen Erkrankung ist es ja so, dass es trotzdem auf dem Weg zur Besserung und zur Heilung, in Anführungsstrichen, dann ja auch Vorfälle gibt, wo ich wieder konsumiere. Das ist aber kein Rückfall. Also wenn ich einmal so ausrutsche, kann ich den Weg ja wieder aufnehmen und weiterverfolgen. Ein Rückfall ist es erst, wenn ich tatsächlich in mein Konsummuster komplett zurückfalle und ein bisschen wieder von vorne anfangen muss. Diese Schlenker gibt's halt auch und das ist dann doof, aber nicht schlimm. Man kann es trotzdem schaffen. Man kann von jedem Punkt wieder neu anfangen und man wird ja bei jeder Runde auch mehr Experte halt über sich selbst und die Erkrankung. Also das sagt auch viel darüber aus, wie man das dann halt bewertet für sich, wenn man so einen Vorfall hat. Man hat irgendwas übersehen, man ist in eine Situation geraten, in so eine Verfügungssituation, wo andere sagen, jetzt trink mal mit oder so. Und dann konnte man den aus irgendwelchen Gründen in dem Moment nicht widerstehen, dann hat man getrunken. Wenn man am nächsten Tag sich dafür total geißelt und fertig macht und sagt, hier, es wird ja nie besser und ich kann nie irgendwie frei von Drogen oder von Alkohol leben, dann ist das natürlich der Weg dann schon mal auch gebahnt, ne, mit der ganzen Enttäuschung und Niedergeschlagenheit, die man dann in dem Moment empfindet, in Versagensgefühlen. Dann, das produziert ja eher dann nochmal wieder Konsum, um das wieder wegzumachen. Aber wenn ich mir sage, ach Mist, da ist mir irgendwas untergegangen, das habe ich nicht gesehen, dass das eine gefährliche Situation für mich ist, dann bespreche ich es mit meinem Berater, mit meinem Therapeuten, wie ich das nächste Mal mit der Situation umgehe, dann lerne ich was daraus und dann kann ich die Situation bewältigen und dann kann ich da auch wieder ansetzen, wo ich vor dem Vorfall aufgehört habe. Mhm. Und das ist eigentlich eine wichtige Unterscheidung da in dem
Sinne. Ja. Ja, ich glaube, am allerwichtigsten ist, weiterhin transparent mit sich und seiner Erkrankung oder wie man es auch immer nennen mag, umzugehen und sich dann auch in Situationen, wie Stefanie es gerade beschrieben hat, einfach nochmal Unterstützung zu suchen in Form von Beratung, von Therapie, weil es einfach ein wichtiger Bestandteil von einer Suchterkrankung ist, dass eben auch nochmal konsumiert wird. Ja.
Okay, jetzt vielleicht nochmal zu einem ganz aktuellen Thema, die Corona-Pandemie. Was habt ihr für einen Eindruck, wie sich das ausgewirkt hat bezüglich des Themas Sucht und Suchterkrankungen?
Also ich kann da jetzt nicht mit wissenschaftlichen Zahlen anrücken. Ne? Dafür ist es, glaube ich, noch zu aktuell.
Ja.
Mein persönlicher Eindruck ist, was ich jetzt aus der Beratung höre, von vielen Eltern, aber auch von Konsumentinnen, ist, dass die Corona-Pandemie mit allen Folgen, sozialen Folgen, vielleicht viele Dinge schon nochmal katalysiert hat. Ne? Also den Konsum nochmal angetrieben hat. Einfach weil in vielen Fällen das psychische Wohlbefinden schon sehr unter den Umständen auch gelitten hat, was ja auch ein Faktor dafür sein kann, dass Sucht und Konsum attraktiv wird. Wie gesagt, ich kann das nicht mit Zahlen untermauern, das ist das, was ich in der Beratung viel höre. Mhm. Da müssen wir sicher noch ein bisschen abwarten, bis wir da dann irgendwie die Entwicklungen dann irgendwie auch in Zahlen ausdrücken können. Was wir viel hören, ist, dass die Corona-Pandemie sogenannte Rückfälle oder Vorfälle, also den Griff zurück zum Konsummittel schon einmal befeuert hat. So, das haben wir tatsächlich häufiger gehört, dass Leute zu uns kamen, in die Beratungsstelle, die lange Jahre abstinent waren und dann durch die Umstände wieder dann sich für den Konsum, sage ich mal, entschieden haben, um da gewisse Situationen aushalten zu können. Ja, das ist jetzt so mein Eindruck, den ich habe aus der Beratung, was uns da einfach viele Besucher, Besucherinnen geschildert haben in den letzten Jahren, ja, oder im letzten Jahr vor allem auch, ja.
Ich kann ja nochmal ergänzen, genau. Es gibt jetzt gerade viele Studien, die sich damit dieser Frage beschäftigen und das ist aber noch nicht abgeschlossen.
Genau.
Deswegen müssen wir da tatsächlich einfach erstmal die Entwicklung abwarten. Aber mein Eindruck ist auch, die Corona-Pandemie hat die Sache verschärft. In dem Sinne, dass es ja auch in den ersten Wellen ja so krasse Lockdowns gab, dass es halt irgendwie auch Beratungsstellen betroffen hat. Die waren dann auch mal geschlossen. Die Zugänge waren nicht mehr so möglich. Auch bei uns, wir wussten ja auch erstmal nicht, wie wir damit umgehen, haben wir erstmal Teile geschlossen. Also die da waren, durften bleiben. Aber wir haben erstmal keine neuen Leute aufgenommen. Jetzt müssen wir in der Klinik ja auch immer Betten für infizierte Patienten vorhalten. dass man so Quarantänezimmer und Bereiche einrichtet. Dadurch sind die Kapazitäten für Aufnahmen ein bisschen verringert. Das macht ja irgendwie schon mal eine Schwierigkeit aus. Und was ja jetzt auch viel in der Öffentlichkeit zum Glück diskutiert wird, ist natürlich, dass Menschen, die immer schon schwer erreichbar waren und vielleicht auch vom sozioökonomischen Status irgendwie ja nicht oben in der Gesellschaft mitgeschwommen sind, dass die halt schwerer zu erreichen sind und dass sie auch gewisse Probleme und soziale Ungleichheiten damit ja auch nochmal so deutlicher gezeigt haben, ne? Und wir leiden ja auch alle, gesunden Menschen leiden in der Pandemie unter Einsamkeit und Kontaktlosigkeit und dass man weniger für sich tun kann, weniger seinen Hobbys und Freizeitaktivitäten nachgehen kann. Und da fällt ganz, ganz viel weg, was sonst ja auch Menschen irgendwie psychisch irgendwie Stabilität schafft. Und dann ist natürlich der Rückgriff auf Substanzen nochmal ja eher möglich, ne, oder wahrscheinlicher. Und gerade für Menschen, die das eh schon so für sich nutzen als Lösung, ist das dann ja auch nachvollziehbar, dass da sich die Problematik eher verstärkt.
Ja, so, gerade wenn wir, genau, gerade wenn wir, was wir eben ja thematisiert haben, so davon ausgehen, dass Sucht oder problematischer Konsum ein Folgesymptom ist von einer dauerhaften psychischen Belastung beispielsweise, ne? Ja. Kann man sich das relativ gut zusammenreimen, dass es davon in den letzten 2 Jahren offensichtlich mehr gab, wie sich das letztlich dann niederschlägt, müssen wir mal abwarten, aber ich glaube, da sind alle im Bereich so ein bisschen, ja, gespannt, was da passiert in den nächsten 2 Jahren. Aber wenn die Pandemie vorbei ist, glaube ich nicht, dass das irgendwie auch die Folgeprobleme dessen sind, damit sicher nicht vorbei, sondern dann kommen, glaube ich, erst viele Dinge zum Vorschein, die wir jetzt noch nicht absehen können. Jetzt ab von Sucht, ne, aber auch was andere psychische Beeinträchtigungen und Störungen angeht, kommt da vielleicht noch einiges auf uns zu.
Ja. Okay, als letztes würde ich gerne noch einmal auf das Thema der Angehörigen eingehen. Das haben wir ja auch eben schon mal kurz angesprochen. Also Angehörige kommen in die Beratungsstelle, ne, bekommen dort Beratung und Hilfen. Gibt es denn irgendwie Hinweise auch im Umgang mit Suchterkrankten für Eltern, vielleicht auch für Freunde generell? Also das ist ja wirklich ein schwieriges Thema und viele fühlen sich da auch sehr hilflos. Also, ne, das ist natürlich auch ein großes Thema, aber ja, vielleicht könnt ihr da noch drauf eingehen.
Ja, also ich kann jeden Angehörigen nur dazu einladen, sich Unterstützung zu holen, professionelle Unterstützung, weil die gibt es und ich maße mir an, dass wir das, glaube ich, auch ganz gut machen, dann Unterstützung anzubieten, weil, wie du auch schon sagtest, das Thema ist sehr komplex, ist für viele sehr überfordernd und es muss auch immer mit sich selbst ausmachen. Deswegen ist Elternberatung, Angehörigenberatung ein total wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder hervorheben, der auch sehr gefragt ist bei uns, weil es unglaublich wichtig ist, Eltern oder Angehörige in der Situation auch aufzufangen. So in ihrer Überforderung, in diesem, ja, nicht wissen, wie sie mit der Situation, mit Kind, Bruder, Schwester, Mutter, Vater, wie auch immer, umgehen sollen. Da ist es total gut, sich abzusichern, sich einen professionellen Rat zu holen. Ja, was sicherlich kein Rat ist, ist einfach zu verschweigen, auszuhalten, die Situation auszusitzen, sondern es irgendwie proaktiv anzugehen, nicht mit Verurteilen, sondern mit emotionaler Stabilität in vielen Fällen, ja, oder in manchen Fällen muss man auch sagen, ist Abgrenzung auch sicherlich hilfreich. Aber klar, bei Kindern, Kinder Substanzen konsumieren, ist das sicherlich was anderes. Was Kinder brauchen, ist in den Phasen auf jeden Fall Zuwendung, weil Jugendliche und Erwachsene auch. Jemand, der das, ja, der das Problem ernst nimmt, der sie nicht dafür verurteilt, dass konsumiert wird, sondern der da ist und gemeinsam überlegt, was könnte für dich eine gute Hilfe sein? Wie können wir dich unterstützen? Ja, das vielleicht so in aller Kürze erstmal dazu.
Ja, ich würde noch ergänzen, also es gibt ja auch diesen Begriff der Co-Abhängigkeit.
Ja.
Und was meint das eigentlich? Also Co-Abhängigkeit zeigt sich in verschiedenen Phasen. Häufig ist das so, wenn man irgendwie das mitbekommt, dass irgendwie ein nahestehender Angehöriger irgendwie konsumiert, dass man das tatsächlich erstmal nicht so richtig wahrhaben will oder sogar verleugnet, dass das so ist. Das ist nicht so gut. wenn man anfängt, dann auch vermeintlich, um denjenigen zu schützen, irgendwie den zu entschuldigen, bei der Arbeit anzurufen und zu sagen, hier, mein Mann ist krank oder so und kann nicht kommen. Dabei liegt er irgendwie im Entzug, weil er einen Tag vorher getrunken hat im Bett und kriegt es nicht hin aufzustehen. Wenn man also anfängt, da irgendwie so aufzuräumen für denjenigen im Leben und diese ganzen natürlichen Konsequenzen, die eigentlich einsetzen würden, da irgendwie vorwegnimmt und versucht, denjenigen davor zu schützen, das ist gut gemeint, aber oft nicht gut, weil derjenige dadurch halt seine eigenen Konsequenzen von seinem Verhalten gar nicht mehr spüren kann und das auch nicht hilft tatsächlich. Und deswegen kommen die Angehörigen oft in so eine letzte Phase, wo man halt eher so sehr anklagend ist und tatsächlich dann in den Ausschluss irgendwie geht und nur noch in die Distanz gehen kann. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich, weil ich kann niemandem helfen, wenn ich in der Distanz so bin. Ne? Also es wäre eigentlich gut, wenn man halt genau das nicht wegschaut, nicht bagatellisiert, aber auch nicht überdramatisiert, das als Erkrankung sieht und das nicht meint, auf die eigenen Schultern nehmen zu müssen und genauso wie der Suchtkranke auch das irgendwie so verheimlicht, sondern halt sich eben traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, auch wiederum anonyme Hilfe meinetwegen in der Beratung, damit man da den richtigen Weg einschlägt, weil das halt sehr, sehr schwierig ist. Ne? Und gerade in der eigenen Betroffenheit ist das ja auch total schwierig und in der Beziehung mit dem zu den Menschen ist das sehr schwierig. Ne? Da sind dann sehr viele verletzte Gefühle und Enttäuschungen und das alles spielt mit rein. Und da tut man, glaube ich, gut dran, sich da Rat zu holen und sich professionell begleiten zu lassen.
Ja, genau. Ich habe so viel zitiert, dieser Kampf gegen Windmühlen. Ich habe das Gefühl, wir können hier gar nichts mehr ausrichten. Egal, was wir sagen, unser Kind konsumiert weiter. Das ist allerspätestens der Punkt, an dem sich es lohnt, professionellen Rat zu holen, natürlich eigentlich schon viel früher, um die Situation von vornherein irgendwie zu vermeiden, sondern dass man nochmal gemeinsam dann einen Blick dafür hat, was ist eigentlich das Grundbedürfnis unseres Kindes oder unseres anderen Angehörigen in dieser Situation, was braucht unser Kind? Ja, das ist sehr, sehr wichtig in der Situation. Und da hilft es dann zu reden, das nicht mit sich alleine umzutragen.
Okay, also an der Stelle wirklich auch nochmal die Ermutigung, sucht euch Hilfe, Beratung, da gibt es gute Hilfe und bleibt dran auch.
Genau, und es ist kein Eingeständnis von Schwäche, ganz im Gegenteil, es ist vorbildlich zu sagen, wir suchen Unterstützung, auch wenn es vielleicht in einem anderen Moment so anfühlt, wie ja, ich habe es irgendwie nicht auf die Reihe bekommen oder so, oder ich habe es nicht unter Kontrolle, aber genau das Gegenteil ist der Fall, das ist mir absolut, wie wir auch in den Zahlen sehen, total verbreitete Erkrankung, total verbreitetes Verhalten, ist total wichtig, dann konstruktiv umzugehen und die Unterstützung zu holen.
Ja, okay. Ja, ich danke euch beiden sehr für dieses super interessante und auch offene Gespräch zu einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema. Und ich habe auch echt nochmal viel dazugelernt. Also wirklich vielen lieben Dank euch beiden. Und ich würde jetzt gerne am Ende noch eine kleine Frage stellen. Das fragen wir unsere Gäste immer am Ende der Folge. Und zwar, was tut ihr denn für eure ganz persönliche seelische Gesundheit? Was tut euch gut?
Ja, da haben Stefanie und ich halt auch schon mal vorher überlegt, was hilft uns da? Und das ist natürlich immer total schön, von sich auszugehen, das ein bisschen vielleicht auch weiter zu empfehlen. Ich kann jetzt von mir aus nur sagen, mir hilft total gut Sport. Ja, so als Ausgleich, mir hilft meine Familie, mir helfen Freunde, soziale Events. Jetzt im professionellen Kontext kann ich aber sagen, reden hilft. Ja, also reden, darüber sprechen, wie geht's mir, was brauche ich gerade, was ist mein Bedürfnis? Das ist einfach total wichtig, so zu spüren, was ist bei mir gerade los, wie geht's mir und wie kann ich mir selbst helfen, wie kann ich mir vielleicht Hilfe von anderen holen. Das ist total wichtig, die Dinge nicht mit sich selbst auszuhandeln, sondern da auch ins Außen zu gehen. Da haben wir im Übrigen, glaube ich, auch als Gesellschaft noch eine ganze Menge zu lernen.
Ja, absolut. Vielen Dank. Schön. Und Stefanie?
Ja, ich finde die Frage auch total schön und letztendlich denke ich mir, aber das sind dann doch auch die Sachen, die man so häufig hört. Ne? Also ich kann mich da dem Philipp erstmal so anschließen. Ich finde auch Sport irgendwie, sich körperlich zu betätigen, in einer guten Gesellschaft irgendwie zu sein, guten Kontakt mit Freunden, Familie zu pflegen, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und so aus professioneller Sicht würde ich nochmal sagen, dass man sich seiner annimmt. Also dass man Verantwortung für sich übernimmt, dass es einem wert ist, dass es einem gut geht, dass man sich dafür einsetzt, also dass man sich selber so wichtig nimmt, dass man sich schützenswert findet und dass man auch selber möchte, dass es einem gut geht und dafür bereit ist, was zu tun. Ich glaube, dann ist man ganz gut dabei.
Ja, vielleicht dann noch genau der eine Gedanke zu, der kam mir gerade nochmal. Also in dem Moment, wo ich das irgendwie annehme für mich, okay, mir geht's nicht gut, ich habe irgendeine Art von Problem oder so, indem ich das annehme und vielleicht nach außen noch kommuniziere, schaffe ich Raum für Lösungen, für Neues. Ne?
Ja.
Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt für seelische Gesundheit. Ja.
Schön, sehr, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Ja, im März ist Bettina Busch dann wieder bei Redselig zu hören. Dann wird es um das Thema Borderline gehen und zwar aus der Sicht einer Betroffenen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Und dann bis zum nächsten Mal bei Redselig.
Danke.
Danke. Ciao.